Sie kamen in die nächste Stadt, nach Philippi. Dort blieben sie dann einige Tage und sie, das waren Paulus und seine Mitarbeiter. Sie gingen an einen Fluss, weil die frommen Juden sollten sich dort versammeln zum Beten. Deswegen gingen sie dorthin, um mit ihnen zu reden, um auch mit ihnen zu beten. Und dort redeten sie dann mit den Frauen, die sie dort fanden, über das, was ihnen am wichtigsten war, das, was ihnen die größte Freude war, das, was sie begeisterte. Sie redeten mit ihnen über Jesus Christus. Das machte ihnen Freude. Freude, von Jesus zu sprechen. Und Lydia, eine Händlerin, eine reiche Frau, die hörte ihnen zu. Und es heißt, Gott tat ihr das Herz auf. Und sie hörte es, begriff, um was es ging, kam zum Glauben an Jesus Christus und ließ sich taufen. Was für eine Freude, was dort in Philippi, dort in Europa geschah. Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus, Gemeinde entstand. Und Paulus trafen sich mit seinen Mitarbeitern immer wieder mit der Lydia, um mit ihnen dort zu beten an dem Fluss, dort, wo sie sich trafen. Und dabei begegnete ihnen auch noch eine andere Frau. Sie war eine Sklavin und sie wurde von einem Dämonen beherrscht. Und die lief dem Paulus und seinen Mitarbeitern immer wieder hinterher und ja, mit ihren Dämon, so hieß es, konnte sie wahrsagen, konnte sie Dinge vorhersagen, die noch zukünftig erst einmal geschehen würden. Und sie lief ihnen hinterher, ja sie, mit, von denen die Besitzer eine Menge Geld verdienen konnten, weil sie ja diese Gabe, diesen Dämon hatte. Und sie lief dem Paulus hinterher und schrie immer wieder hinter ihnen her, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie verkündigen euch den Weg zur Rettung. Boah, das war ja wahr. Na klar, sie hat einen Wahrsagegeist, aber dass ein Dämon von Christus Zeugnis ablegte, unglaublich. Wie konnte das sein? Und dann redet er auch noch die Wahrheit. Wie geht man damit um? Aber vielleicht war auch die Stimme ähnlich wie in diesen Fantasy-Filmen, vielleicht so furchteinflößend, ja, dass es gar nicht so lieblich klang, sondern diese, der heute sind Diener des Höchsten und so weiter, ja. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es irgendwann so weit, dass Paulus so genervt war, so genervt, dass er sich umwandte und diesen Dämon sagte, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Und im gleichen Augenblick gab der Geist sie frei. So heißt es in Apostelgeschichte 16. Die Frau wird frei. Was für eine Freude. Frei von den Dämonen. Ein Wunder. Aber die Quelle des Profits war nun auch weg. Und die Herren, die Besitzer dieser Frau, die, zu der diese Sklavin gehörte, die waren nicht begeistert. Die waren erbost. Wie kann der bloß sowas machen? Und dann packen sie Paulus und seine Mitarbeiter und schleiften sie auf den Marktplatz zum Stadtgericht. Dort folgte dann eine diffamierende und falsche Anklage. Die wiegeln uns auf. Und die Stimmung der Volksmenge, die vorher noch zuhörte, die ihnen wohlgesonnen war, die Stimmung kippte. Und sie stellten sich gegen Paulus und gegen seine Mitarbeiter. Es kam dann zu einer öffentlichen Misshandlung. Paulus und Silas wurden vor all den Leuten die Kleider vom Leib gerissen. Demütigung. Sie wurden geschlagen mit Stöcken, heftigst verprügelt. Und dann nahm man sie und brachte sie zum Gefängniswärter, um sie in das finsterste Loch zu schmeißen. In den Kerker. Gefesselt am Holzblock, an Folterinstrumenten. Gut bewacht, dass bloß nichts passieren konnte. Und so saß dann Paulus zusammen mit Silas im Gefängnis, gedemütigt, in der Dunkelheit, gefesselt, mit den schlimmsten Schmerzen. Wo ist da jetzt die Freude? Hey, unser Thema ist doch heute Freude. Freude, Punkt Leben. Wir haben so schöne Lieder gesungen. Ja, Freude. Aber lieber Theo, jetzt predigst du das und jetzt sind wir an so einem Punkt angelangt. Wo ist da die Freude? Was tun Paulus und Silas in diesem Moment? Sie könnten jammern, sie könnten wehklagen und ehrlich, sie hätten allen Grund dazu. Wirklich. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Wie bitte? Sie beten und loben Gott? Und die anderen bekommen das auch noch mit? Der Theologe G. Campbell Morgan schreibt dazu: Ich glaube, dass Paulus wahrscheinlich ein Solo hätte singen müssen, wenn ich an Silas Stelle gewesen wäre. Und ganz ehrlich, wer von uns könnte da nicht ein Ja dazu geben? Also Paulus, wenn du jetzt Gott loben willst, wenn du jetzt Freude hast, dann sing, aber lass mich in Ruhe. Aber nein, die sangen zusammen. Wir sehen bei den beiden eine Freude, die in das Lob Gottes hineinführt. Im Kerker, in der Dunkelheit, in den Schmerzen, in der Demütigung, in all dem loben und preisen sie ihren Gott. Warum? Unser Predigtthema heute, Freude, Punkt Leben. Und damit beziehen wir uns auf unser Glocke-Motto, was ihr zuletzt euch immer wieder begleitet hat, wo es dann heißt, Glocke, Punkt, mit Freude und Barmherzigkeit Christsein, Punkt, Leben. Wir beginnen heute mit einer kurzen Predigtreihe und wollen dieses Glocke-Motto einmal näher beleuchten. Heute beschäftigen wir uns mit der Freude, nächste Woche mit der Barmherzigkeit und dann die Woche drauf mit dem Christsein. Mit Freude und Barmherzigkeit Christsein leben. Freude also. Immer mit einem Smiley rumlaufen, auch im Gefängnis. Oh, schön hier in der Dunkelheit, schön. So, als Maske, obwohl man innerlich sich so fühlt, aber eine Maske aussetzen. Yay, alles nicht gut, aber ich lächle, kommt. Ist es das, um was es geht? Nein, das kann und darf nicht sein. Woher kommt aber nun die Freude bei Paulus und Silas dort im Gefängnis, die keine Maske war, sondern echt aus dem Innen heraus, die authentisch war, die ansteckend war? Und die Antwort ist so einfach und muss doch weiter erklärt werden. Paulus schreibt später in seinem Brief an die Philipper folgende Worte, die wir jetzt sehen werden, die seine Lebensüberzeugung und seinen Grund zur Freude beschreiben. Dort schreibt er in Philipper 4, Verse 4 bis 5. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. In diesen Versen finden wir die Erklärung der Freude von Paulus und Silas und die Punkte, die für uns in der Predigt uns jetzt wichtig sein dürfen. Das erste ist nämlich, die Freude gründet sich in Jesus, euch im Herrn. Wir hatten gestern hier im Haus GLK-Klausur und dort wurden wir und haben uns die Frage gestellt, warum? Warum sind wir im GLK? Warum Glocke? Warum das Ganze? Und da haben wir uns mehrmals, mehrere Runden gedreht, um uns das deutlich zu machen, um uns eine Antwort darauf geben zu können. Wir haben darum gerungen. Auf meinem Zettel stand am Ende, wir sind von Christus berufen, damit er und sein Wort in uns und unserer Gemeinde Gestalt gewinnen darf. Uns berufen hat. Und nachdem wir uns so intensiv damit beschäftigt haben, dass es darum geht, diesem Jesus Christus ähnlicher zu werden, ihm zu begegnen, ihn zu loben und zu preisen, ja anderen dabei behilflich zu sein, in die Begegnung mit ihm zu kommen. Als ich nach Hause gefahren bin, habe ich persönlich etwas gespürt, etwas empfunden, was ich in dieser Intensität schon lange nicht mehr empfunden habe. Wo ich persönlich für mich, ich habe es meiner Frau zu Hause gesagt, ich habe das Gefühl wie ein Erweckungserlebnis. Also wo ich plötzlich neu mit den Brüdern und Schwestern im Gemeindeleitungskreis an diesem Punkt geführt worden war und plötzlich begriffen habe, darum geht es. Warum machen wir das? Darum, wegen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, wo wir heute miteinander feiern werden, was er für uns getan hat dort, weil es um ihn geht, dem Lebendigen. Und wie gut war das gestern als GLK, gemeinsam diese Mitte neu zu entdecken und zu begreifen, da heraus entsteht alles andere. Die eine Antwort ist immer wieder die richtige. Warum? Alleine Jesus. Alleine Jesus. Und wenn wir den Paulus beobachten und seine Briefe, wenn man durch die Briefe durchgeht, dann sieht man die Auseinandersetzung im Galaterbrief, wo er mit den Galatern darum ringt und sagt, warum habt ihr Jesus, die alleinige Antwort, aus den Augen verloren? Warum? Warum habt ihr ein anderes Evangelium angenommen? Ein Evangelium, das sagt, es braucht noch mehr als Jesus, Jesus plus. Und Paulus sagt, vergesst das doch wieder. Meine Güte, ihr wart so nah an der Gnade Jesu. Bleibt dabei. Oder wenn man dann den Kolosserbrief liest, wo Paulus sagt, Christus in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass Christus in uns und mit uns ist. Dadurch haben wir die Zugangsberechtigung zum Himmel, in die Ewigkeit. Leben wir jetzt mit Gott und in Ewigkeit. Mehr braucht es nicht. Die Antwort auf das Warum unseres Christseins und unserer Freude kann alleine nur Christus sein. Und der Philipperbrief? Im Philipperbrief sitzt Paulus bei der Verfassung des Briefes erneut im Gefängnis. Und trotzdem durchzieht diesen Brief des Paulus das Thema der Freude und Dankbarkeit durch und durch. Und er sagt den Philippern immer wieder deutlich, Christus ist alles. Beispiele, Kapitel 1, Vers 21 sagt er, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wie kann er das sagen? Er sagt, Christus, mit ihm lebe ich, das ist mein Leben und wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Besser geht's dann doch nicht mehr. Oder in Kapitel 2, Vers 5 und folgende beschreibt er den Christus-Hymnus. Er macht Jesus groß, wie er sich erniedrigt hat in diese Welt, um für uns zu sterben. Als er auferstanden ist und aufgefahren in den Himmel, dass einmal sich alle vor Christus beugen werden müssen und anerkennen müssen, er ist der Herr. Oder in Kapitel 3, Vers 7 sagt er, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Was er damit sagen will, gegenüber all den Vorzügen seiner Herkunft, seiner Ausbildung, seiner früheren Erfolge, sagt er, ist mir um Christi willen das alles zu Dreck geworden, weil ich in Christus alles gefunden habe. Und das ist für Paulus kein Trostpflaster, so, naja, damit vertröste ich mich halt für all das, was ich jetzt nicht mehr habe. Nein, das sagt er, das ist der Hauptgewinn. Mehr geht nicht. Und Paulus lebte damit das Gleichnis aus, was Jesus in Matthäus 13, Vers 44 einmal beschrieben hat, wo Jesus sagte, das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Und dann kaufte er diesen Acker, um diesen Schatz zu bekommen. Ein Gleichnis, ein Bild, wo Jesus deutlich machen will, so ist es, wenn jemand begreift, was das Himmelreich, was in Jesus Christus angeboten wird. Man gibt alles auf, um den Hauptgewinn zu erhalten. Und so viele Bibelverse sprechen von dieser absoluten Kraft der Freude an Gott. Beispiele, Nehemia 8, Vers 10. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn macht dich stark, so wird es dem Volk Israel dort gesagt. Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und in Psalm 16 wird es beschrieben, das Beste, was ich bekommen kann, ist ein Leben mit Gott. Und in Vers 11, in Psalm 16 lesen wir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart, Gott, und Glück an deiner Seite für immer. Und das sind jetzt nur einige Beispiele. Man könnte noch so viel mehr hinten dran setzen. Ist das unsere tiefste Überzeugung? Wenn ja, wenn wir uns an diesem Punkt wieder führen lassen, dann erleben wir Erweckung. Dann wirst du spüren, wie du aufwachst. Dann wirst du spüren, wie du wieder wach wirst für diesen Jesus, der der Grund deiner Freude ist. Dann werden wir als Gemeinde erleben und wach werden und sagen, das ist der Grund unserer Freude. Und dann, wenn wir das begreifen, dann werden wir zur Quelle dieser Freude vordringen und diese Freude mit Barmherzigkeit in unserem Christsein, in unserer Gemeinde leben. Nun gut, man könnte dem Paulus sagen, ja warum Jesus jetzt, warum ist diese Freude so groß in ihm? Wir könnten noch mal intensiver seine Briefe lesen, aber vielleicht ganz knapp ein paar Antworten. Paulus würde sagen, Leute, Jesus ist der Erlöser. Jesus ist der, der an Karfreitag für unsere Sünden gestorben ist und uns freigekauft, losgekauft hat, diese Last weggenommen hat. Jesus ist der Lebendige. Er ist an Ostern auferstanden. Er hat den Tod besiegt und das Leben geschenkt. Dir und mir. Er ist der Friedefürst. Er schenkt Versöhnung und Frieden mit Gott. Etwas Größeres, Besseres kann uns nicht geschenkt werden. Und er ist der Wiederkehrende. Er holt uns zu sich in die Ewigkeit. Er wird kommen, sichtbar, erlebbar. Und auch das wären jetzt nur einige der Antworten. Oh ja, wenn wir aus dieser Quelle unsere Freude schöpfen, dann, wenn man uns fragen würde, warum denn jetzt dieses Glockenmotto mit Freude und Barmherzigkeit Christsein leben, dann würden wir sagen, weil Jesus unsere Freude ist, weil er der Grund ist und weil wir dann mit Freude Christsein leben, deswegen ergeben auch die nächsten Sätze unseres Glocke-Leitmotivs Sinn. Vergeben wir einander und leben miteinander. Weil wir Freude an Christsein haben, wachsen wir als Gemeinde zu diesem Christus hin. Weil wir Freude an Christsein haben, sagen wir gerne das Evangelium anderen weiter. Denn es ist doch die gute Botschaft. Und so ergeben die Leitsätze der Glocke Sinn. Beschäftigt euch nochmal damit. Und lasst euch neu dafür erwecken und zu sagen, ja, daran orientiere ich mich gerne. Und so dann zu erleben, dass Freude im Erleben. Es gibt ja die guten Zeiten, an denen wir uns leicht freuen können. In diesem Erleben, wenn wir gesund sind, wenn der Kühlschrank voll ist, wenn es Erfolg gibt, wenn es schöne Erlebnisse gibt. Und daran dürfen wir uns freuen. Einen meiner Gründe der Freude habe ich mal mitgebracht, aktuellen Anlass heute oder für heute Nacht. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe förmlich 10 Jahre darauf gewartet, dass ich irgendwann mal sowas in der Hand haben darf, beziehungsweise anziehen darf. Es ist ein NFL-Trikot der Denver Broncos. Hat seine eigene Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Aber das ist so ein ganz banaler Grund, weshalb ich sagen kann, hey, ich freue mich. Ja, ich habe Spaß. Ich kann dieses Trikot mir anziehen und heute Nacht den Super Bowl schauen. Und wer erleben möchte, wie ich es trage, der muss einfach kommen und mit dabei sein. Ja? Also ich ziehe es jetzt nicht an. Ich hatte es überlegt, aber wegen dem Headset habe ich gedacht, das passt nicht, das klappt nicht. Also das sind Momente des Glückes, der Freude, wo ich auch glücklich bin. Ich war mit meinem Sohn, mit Emanuel, letztes Jahr bei einem NFL-Spiel in Frankfurt. Ich habe jetzt die Tage nochmal darüber nachgedacht. Das war immer so ein Traum, ein NFL-Spiel sehen. Aber wann komme ich mal nach Amerika, um das möglich zu machen? Was macht Gott? Also ist ein bisschen vermessen zu sagen, aber er schickt die NFL nach Deutschland, dass sie hier spielt. Und dann kann ich nach Frankfurt und mir das live vor Ort anschauen. Ey, das sind Momente des Glückes, wo man sagen kann, wunderbar. Und so ähnlich ist es auch im Leben mit Jesus. Gott schenkt uns Freude in dem, wo wir mit Jesus unterwegs sind. In dem, wo wir Bekehrung bei uns, bei anderen erleben. Wo wir Gemeinde erleben. Momente des Glückes, wo wir gesegnet sind. Wo wir mit Freunden unterwegs sind. Wow, Freude im Erleben. Aber es gibt eben auch die schlechten Zeiten. Es gibt diese Zeiten, wie hier in unserer Geschichte, mit Schläge und Leiden, mit Gefängnis, mit dem Märtyrertod oder näher bei uns mit Krankheit, mit Erfolgslosigkeit, mit Krisen, die uns das Leben schwer machen. Und dann vielleicht einstimmen in solch alten Kirchenlieder wie dieses. In dir ist Freude, in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilf es von Schanden, rett es von Banden. Wer dir vertrauet hat, wohlgebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte. An dir wir kleben im Leben und im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Dieses Erleben im tiefsten Leid, dass Christus da ist, der Lebendige. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört von Heinz Spindler, dem ehemaligen Leiter des Bodenseehofs, der Fackelträger, Klassenkamerad in der Bibelschule von Doreen und auf unserer Hochzeit unser Koch. Und er hat eine Predigt gehalten im April 2014 und erzählte dort von einer Caroline. Er erzählte von dieser Caroline, ich habe das ja nur gehört, aber er hat den Leuten dann so gesagt, hier der linke Arm ist komplett abgetrennt gewesen bei ihr, vom rechten Arm fehlte der untere Bereich. Im Norden Kenias wäre sie aufgewachsen und sie hatte 13 Geschwister und nur noch 2 lebten davon. Sie kam nach Nairobi zur Tante in einem riesigen Slum und dort wurde sie von der Tante mit auf den Markt genommen zum Maisverkauf. Und ein Mann kommt dann vorbei, ein Europäer, weiß es nicht, er hat es nicht genau erklärt, aber er sieht dann dieses Mädchen dort im Dreck sitzen. Und dann sagt er zu dir, für dich mache ich was. Und dann sagt er, ich kenne einen Mann in Deutschland, der kennt einen Mann in der Schweiz und der könnte dir helfen. Also so ein paar Ecken herum, ich kenne jemanden. Jetzt wurde es für mich noch interessanter. Er sagte nämlich, dieser Mann in Deutschland war Bernhard Rebsch, der ehemalige Leiter der Bibelschule Klostermühle, der Fackelträger, den ich persönlich kennen und schätzen lernen durfte. Er ist 2010 verstorben. 1979 hatte Bernhard Rebsch einen Unfall, bei dem er selbst Gliedmaßen verloren hatte. Nach dieser Zeit eine Wahnsinnsgeschichte, wo er wieder sprechen und gehen und alles wieder lernen musste. Und er kam eben durch seinen Unfall mit einem Orthopäden in der Schweiz, einem gläubigen Orthopäden, in Kontakt. Und das wusste jetzt dieser Mann. Und er sagte, dich nehme ich mit und dir wird geholfen. Und dann kam sie nach Deutschland. Bernhard nahm sie, brachte sie zu dem Schweizer Orthopäden. Ihr wurde dort mit diesen Hilfen geholfen und sie ging an den Bodenseehof, um dort Bibelschule zu machen, bei den Fackelträgern. Heinz erzählte dann, dass Bernhard Rebsch ihr das alles ermöglichte. Er bezahlte das alles für sie. Ich fand das total beeindruckend, wenn man ihn kennt und denkt,
der hatte selbst nicht so viel, aber das hat er gemacht. Und diese Frau, also dieses Mädchen, hat dort am Bodensee studiert, dann ging sie zurück nach Kenia, wurde zur Frau, hat dort studiert, war eine der besten Studenten an der Uni dort und ging wieder zurück in den Slum. Und dort hat Heinz sie dann später nochmal aufgesucht. Und er sagte, in einem kleinen Miniraum mit Tante und Leuten lebte sie und las mit den Menschen die Bibel und versuchte ihnen deutlich zu machen, wer Jesus ist. Wow, abgetrennte Gliedmaßen. Und sie erzählte dann im Zeugnis auf dem Bodenseehof, so sagte Heinz, ich bin Gott dankbar, sagte sie, dass ich meine Gliedmaßen verloren habe, sonst wäre ich in Gefahr gewesen, meine Seele zu verlieren. Wow. Liebe Leute, Freude im Erleben. Das Leben hat diese wow, schönen Momente und das Leben hat diese erdrückenden, schrecklichen Momente. Und trotzdem in beiden Freude. Die Freude im Leid. Woher? Aus Jesus. Es gibt keine andere Antwort. Das hat diese Caroline erlebt, das hat Paulus erlebt und ich denke, so manch einer hier unter uns auch, im Leid bei Jesus diese Freude zu finden. Meine Geschichte habe ich hier und da immer wieder schon erzählt, vor 4, 3,5 Jahren mit dem Dirk, mit dem Unfall, mit den schlimmen Schmerzen. Aber mir ist das immer wieder neu bewusst, wo ich denke, ja, so nah war ich bei Jesus vorher und nachher nicht mehr, weil ich so vollkommen abhängig war und eine Freude erlebte, die nicht von mir kam, unmöglich. Und aus der ich heraus leben und Jesus erfahren durfte. Die Freude im Leid, weil diese Freude in Jesus ist, außerhalb der Umstände und das Warum, wird alleine in Christus beantwortet. Und dann wirklich auch zu sagen, diese Freude möchte ich mitteilen. Im Philipperbrief hieß es, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, in Jesus und er in mir, dann kann Frucht entstehen, dann kann die Jahreslosung umgesetzt werden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Unser Denken, unsere Worte, unsere Taten, dass wir unsere Gaben einsetzen in dieser Welt, in unserer Gemeinde, und fragen, wo braucht es Mitarbeiter und wo kann ich helfen, dass in der Glocke mit Freude und Barmherzigkeit Christsein gelebt wird. Und dann aus Freude auch aus unserem Überfluss weitergeben, anderen teilen, mit Spenden, mit Gaben, mit guten Worten. Wo braucht jemand hier oder in der weiten Welt Hilfe und ich kann dazu beitragen. Das macht bewiesenermaßen glücklich, wenn man dazu Studien liest. Das wird gesagt, dort wo wir mitteilen, werden wir glücklich. Das gemeinsame Leben als Gemeinde in dieser Freude. Von meiner Freude in Jesus dann weiter zu sagen, so wie es in Apostelgeschichte 16 dann uns ja berichtet wird. Während Paulus betet und Gott lobt mit dem Silas zusammen, geschieht ein Erdbeben, die Grundmauern des Gefängnisses werden erschüttert, die Zellentüren springen auf, die Fesseln fallen ab. Der Gefängniswärter wird aus dem Schlaf gerissen, sieht das alles und denkt, die sind alle abgehauen, will sich umbringen. Und Paulus ruft ihm zu, tu dir nichts an, wir sind noch alle da. Der Gefängniswärter kommt zu Paulus und Silas, fällt zitternd vor ihnen nieder. Und dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte 16, dass er fragt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er hat begriffen, die haben was, was ich nicht habe. Und dann antworten sie ihm, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet, mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und dann verkündeten sie ihm das Wort von Jesus Christus, das, was Jesus getan hat. Und dann heißt es, dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Das ganze Haus hatte davon gehört und sie glaubten an Jesus. Und es heißt, die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das heißt, sie erzählten dem Gefängniswärter von Jesus, von Gottes Versprechen, dass die Menschen durch Tod und Auferstehung von Christus mit Gott versöhnt werden. Und diese Freude, die Paulus und Silas im Lobgebet weitergegeben hatten, sprang über auf den Gefängniswärter und seine Familie. Das Resultat war Freude. Und schließlich, Philipperbrief noch einmal, gibt es diese Freude dann, dass sie uns Perspektive schenkt. Der Herr ist nahe, schreibt Paulus an die Philipper. Was bedeutet das? Jetzt, dort, wo du bist, ist der Herr dir nahe. Seine beständige Gegenwart kannst du im Glauben erleben. Christus ist in dir und du in Christus. Er ist immer da. Was für eine Perspektive für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unser Miteinander, für unseren Dienst, für all das, was wir leben. Jesus ist mir nahe. Jetzt, wow, Freude. Aber das sagt noch mehr, der Herr ist nahe. Wenn wir im Gebet mit ihm sprechen, sind wir Gott ganz nahe. Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen, so heißt es im Psalm 145. Was für eine Zusage. Wenn du im Gebet mit Jesus redest, ist Jesus dir nahe. Und wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird, das ist ein geschichtliches Ereignis, was einmal sich ereignen wird. Wenn Jesus wiederkommen wird, werden wir ihn sehen, wie er ist. Und er kommt uns nahe. Davon spricht Paulus nämlich auch in Philipper 3, Vers 20 und 21. Da sagt er, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleicht. Wow, was da für eine Herrlichkeit dann kommt. Jesus kommt uns nahe. Was für eine Perspektive der Freude wird uns dort eröffnet. Und schließlich hinein in die Ewigkeit. Wir werden in Ewigkeit bei Gott sein, ganz nah bei Jesus. Welch eine Freude! Oder sind wir zu sehr auf das Diesseits fixiert, dass wir jetzt alles erleben müssen, jetzt alles machen müssen, in dieser kurzen Zeit, die uns noch bleibt? Das wird nicht funktionieren. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, wird uns das immer mehr die Freude nehmen. Aber wenn wir doch begreifen, was uns in Christus geschenkt ist, und wenn wir begreifen, jetzt in Christus und in Ewigkeit bei ihm, dann ist die Ewigkeit doch eine Perspektive, die uns den Freudenhorizont aufreißt. Und wir sagen können, welch eine Freude. Ja, und dann kann ich mit Paulus einstimmen. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und dazu ein lautes Amen. Paulus und Silas im Gefängnis, sie beten und loben Gott. Und warum? Weil sie eine Freude haben, die unabhängig ihrer Umstände ist. Eine Freude, die in Christus Jesus fußt. Sie haben eine Freude im Erleben, in den guten wie in den schlechten Zeiten. Sie haben eine Freude, die sich mitteilt. Und sie haben eine Freude, die eine Perspektive schenkt, die weit über diese Zeit hinausgeht. Und wenn wir diese Freude in unser Herz hineinlassen und Raum gewinnen lassen, dann können wir auch als Glocke-Gemeinschaft mit frohem Herzen sagen, Glocke, mit Freude und Barmherzigkeit Christ sein Leben. Amen.